Die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Heute werden wir das Schwarzbuch als Quelle wieder heranziehen. Es handelt sich um den Teil, den Wassily Grossman verfasst hat und auch gesondert noch veröffentlicht hat, überschrieben mit Treblinka. Da der Text mehr als 50 Seiten beinhaltet und das Lager Treblinka in einem Kontext steht, der anders als Konzentrationslager wie Auschwitz noch nicht so ausführlich in der Literatur behandelt wurde, soll er auch überleiten zu zwei wesentlichen Komplexionen, die wichtig geworden sind, die auch den Gesamtkomplex des Antisemitismus, genauer eliminatorischen Antisemitismus, das heißt den Vernichtungsantisemitismus als spezifisch deutschen Antisemitismus betrifft. Sarah Berger hat in ihrem Buch Experten der Vernichtung das T4-Reinhardt-Netzwerk in den Lagern Belzec, Sobibor und Treblinka dies ausführlich behandelt und den Zusammenhang zwischen der Euthanasiezentrale in der Tiergartenstraße 4 behandelt. Dieses Buch ist vor allen Dingen für Leute zu empfehlen, die die genauen Quellen dann noch einmal haben wollen, also die Akten und was da alles an Quellen erlangt ist. Der Fußnotenapparat oder Endnotenapparat ist da sehr ausführlich und man kann da so einiges lernen. Empfehlenswert ist auch Stefan Lehnstedts Der Kern des Holocaust, Belzec, Sobibor, Treblinka und die Aktion Reinhardt und für T4 im Allgemeinen auch die ausführliche Abhandlung von Ernst Klee, Euthanasie im Dritten Reich. Diese Sachen werden noch in späteren Sendungen noch herangezogen werden. Wir wollen ja da etwas ausführlicher machen. Die Verbindung von der Schaltzentrale der nationalistischen Euthanasiemorde untersucht auch Annette Hinz-Wessel in ihrem Buch Tiergartenstraße 4. Das hat dann auch den Untertitel, also Schaltzentrale der nationalsozialistischen Euthanasiemorde. Und dort befindet sich ein Kapitel T4 im Dienst von Eroberungskrieg und Judenvernichtung. Da können wir mal daraus noch etwas zitieren. Nach Angaben von Viktor Brack im Vorfeld des Nürnberger Ärzteprozesses 1946 wollte Buhler das durch die Einstellung frei gewordene Personal nach dem Euthanasiestopp im August 1941 behalten. Nicht zuletzt, um nach dem Kriege ein neues Euthanasieprogramm in die Wege zu leiten. Beschäftigungsmöglichkeiten boten sich schon bald in den östlichen Kriegsgebieten und im Rahmen der vom NS-Regime beschlossenen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Europa. Die Tiergartenstraße 4 fungierte dabei als Drehkreuz und oder Durchgangsstation für die weiteren Einsätze der T4-Angestellten. Wegen der Aktualität in der heutigen Situation ist auch die gerade neu erschienene dritte Auflage von derselben Autorin, Annette Hinz-Wessels, das Robert-Koch-Institut im Nationalsozialismus interessant. Zu Parallelen von heutigen Euthanasie- und Bevölkerungspolitik und der des Dritten Reiches gibt es in den letzten beiden Jahren Vorträge, auch als YouTube-Video von Vera Scharaff, eine medizinische Aktivistin, Gründerin der Alliance for Human Research Protection und eine Aktivistin gegen einige Praktiken der biomedizinischen Industrie, insbesondere in Bezug auf Patienteneinwilligung und Kinder. Hier spielt der Nürnberger Kodex als Konsequenz der Nürnberger Prozesse, das heißt also der Ärzteprozess, des Ärzteprozesses, also das ist der erste Prozess gewesen in den Nürnberger Prozessen, und das hat auch seinen Grund, dass das der erste Prozess sind, wie wir das nachher auch noch genauer sehen. Die Experimente, die mit den Insassen der Lager gemacht wurden, sind selbstverständlich etwas anderes als die Experimente, die ein, also diese Experimente, die, also die Josef Mengele gemacht hat, sind doch etwas anderes als das, was heute der Fall ist. Aber der Geist der Medizin, der da am Wirken war, war einer, der weder juristisch noch moralisch solchen Leuten wie Mengele Grenzen setzte. Und hier heißt es natürlich auch für die heutige Zeit, wehre den Anfängen, das haben die Nürnberger Richter großartig formuliert in dem Nürnberger Kodex, der leider immer wieder abgeschwächt wird in der Praxis. Wenn der künftige Bundeskanzler einer Ampelkoalition von den Menschen unkritisch als Versuchskaninchen spricht, der Weltärztepräsident, der ja früher aufrichtig sich mit der Medizin im Dritten Reich auseinandersetzte, plötzlich Ungeimpfte als die Schuldigen oder als Tyrannen der Pandemie spricht, kann jedem, der sich mit der Geschichte des Dritten Reiches beschäftigt, nur übel werden. Wenn heute das von Vera Scharf eingeklagt wird, was die Richter sagen, wird das ja schon von manchen als Holocaust-Relativierung interpretiert, was aber nicht der Fall ist. Ich lese jetzt nur mal kurz aus dem Nürnberger Kodex, damit jeder weiß, worum es sich da überhaupt handelt und welchen Zusammenhang wir da eigentlich aufstellen. Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben. Dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwangs von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen. Dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können. Diese letzte Bedingung macht es notwendig, dass der Versuchsperson vor der Einholung ihrer Zustimmung das Wesen, die Länge und der Zweck des Versuchs klar gemacht werden, sowie die Methode und die Mittel, welche angewendet werden sollen, alle Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind, und die Folgen für ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der Teilnahme ergeben mögen. Die Pflicht und Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzustellen, obliegt jedem, der den Versuch anordnet, leitet oder ihn durchführt. Dies ist eine persönliche Pflicht und Verantwortlichkeit, welche nicht straflos an andere weitergegeben werden kann. Daran zu erinnern gehört auch zu einer aktuellen Interpretation des kategorischen Imperativs Adornos. Zitiere: Hitler hat den Menschen imstande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Auschwitz ist ja einer von den für den Antisemitismus atypischen Exzessen, aber wir haben ja noch die nach Reinhard Heydrich, der nach Widerstandsaktivitäten starb, benannten Aktion Reinhard oder Einsatz Reinhard, wie es auch genannt wurde, der auch Auschwitz geeignet ist, erklärbarer zu machen. Sarah Berger folge ich hier, wo sie in die Problematik Euthanasie-Massenvernichtung einführt in ihrem Buch. Also die Einleitung, das T4-Reinhardt-Netzwerk. In den Lagern Belzec, Sobibor und Treblinka wurden über 1,5 Millionen Juden, insbesondere aus Polen, aber auch aus den Niederlanden, aus Frankreich, Deutschland und Österreich, aus der Tschechoslowakei, aus Jugoslawien und Griechenland, aus Weißrussland und Litauen getötet. Auch Sinti und Roma befanden sich unter den Opfern. Allein in den 4 Monaten Juli bis Oktober 1942 wurden in den 3 Vernichtungslagern über 1 Million Menschen mit Motorabgasen ermordet. Die Lager der Aktion Reinhard übertrafen somit die Opferzahl des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, das auch in den mordintensivsten Monaten im letzten Kriegsjahr nicht die täglichen Opferzahlen des Lagers Treblinka erreichte. Dennoch wird die Bedeutung der Aktion Reinhard angesichts der Rolle von Auschwitz als Symbol für den Massenmord an den europäischen Juden häufig unterschätzt. Der Großteil der verantwortlichen Akteure hatte bereits Erfahrung mit dem Töten. Die Leitungsmannschaften der Lager wurden fast ausschließlich durch Personal der Euthanasieanstalten und der Berliner T4-Zentrale gestellt. Nach Vereinbarung zwischen der Kanzlei des Führers, KdF, und dem SS- und Polizeiführer, also SSPF, von Lublin, wurden die etwa 120 Männer in das Generalgouvernement geschickt und bestimmten in den 2 Jahren der Existenz der Lager maßgeblich das dortige Geschehen. Beim Auf- und Ausbau der Lager sowie der Entwicklung der Tötungsstrukturen verfügte sie über einen großen Handlungsspielraum. Zur Umsetzung des mörderischen Projekts bedienten sie sich der Trafniki-Wachmänner und der zur Arbeit gezwungenen Arbeitsjuden. Also Trafniki, das sind Ukrainer, kann man hier noch dazu sagen, das ist eine Ortschaft in der Ukraine. Im Mittelpunkt dieses Buches steht die Frage, wie eine Gruppe von Tätern die Vernichtung der Juden geplant und umgesetzt hat und welche Faktoren die Effektivität des Massenmords in diesen Lagern bewirkt haben. Sie ist verbunden mit der Frage nach den Umständen, die aus Menschen Massenmörder machten. Dabei soll mit der Vorstellung der Vernichtungslager als industrialisierte Todesfabriken, die mit ihren Fließbändern weitgehend ohne verantwortliche Täter und ohne direkte Gewaltanwendung auskommen, gebrochen werden. Dass die verharmlosende Metapher einer Vernichtungsmaschinerie nicht der gewaltsamen Realität entsprach, war auch führende Nationalsozialisten wie Joseph Goebbels bewusst, der in seinem Tagebuch den alltäglichen Massenmord in Belzec als ein ziemlich barbarisches und nicht näher zu beschreibendes Verfahren bezeichnete. Also es geht darum, erst einmal an die vergessenen Vernichtungslager zu erinnern, die gegenüber Auschwitz-Birkenau zu Unrecht vernachlässigt werden. Nicht nur aus qualitativen Gründen, auch aus quantitativen Gründen, könnte man sagen. Da werden wir uns also erstmal der Aktion Reinhard nähern, die durchaus die Quintessenz des Judenhasses und deutschen Antisemitismus ist. Aber wir wollten ja eine Quelle uns dann nochmal anhören, um ein näheres Bild jetzt zu finden. Also das ist jetzt Wassilij Grossmann. Vorher aber noch ein paar Bemerkungen zur Aktion Reinhard, welchen Charakter sie hatte, nicht? Die Aktion Reinhard belegt die reibungslose Zusammenarbeit gewissenloser Überzeugungstäter mit ganz normalen Männern der Zivilverwaltung, der Reichsbahn oder der Polizei, die die Juden aus den Ghettos ohne Bedenken in die Vernichtung schickten. Von Lublin aus steuerte der SS- und Polizeiführer Odilo Globoknik dieses Netzwerk. Das war ein Österreicher, der in Kärnten gelebt hatte und eigentlich aber aus der Tschechoslowakei ursprünglich kam. Die präzise Organisation erlaubte es, dass in den Lagern jeweils nur etwa 20 Deutsche mordeten. Sie konnten auf kollaborierende frühere Kriegsgefangene der Roten Armee zurückgreifen, von denen John Ivan Demjanjuk in Sobibor den größten Bekanntheitsgrad erlangte. Dieses arbeitsteilige Vorgehen gegen die Juden gemeinsam mit den unterdrückten Völkern Europas ist ein zentraler Aspekt des Holocaust. Er war möglich, weil letztendlich niemand protestierte. Die Schreie der Opfer verhallten ungehört, obwohl das Geschehen durchaus beobachtet wurde. Berichte jüdischer, polnischer und deutscher Widerständler gibt es zuhauf. Aber auch exemplarische Zeugnisse von einfachen Soldaten, von durchreisenden Männern und Frauen, die das öffentliche Geheimnis bezeugten. Da bin ich jetzt Stefan Lehnstedt, der Kern des Holocaust, gefolgt. Gut, jetzt das Kapitel, also das Grossmann zu verantworten hat, also wo das überhaupt ist, Treblinka und so weiter. Von Warschau nach Osten, den westlichen Bug entlang, ziehen sich Sandflächen und Sümpfe, dichte Nadel- und Laubwälder. Diese Gegend ist öde und trist, nur selten trifft man auf Dörfer. Der Fußgänger wie der Durchreisende meiden die versandeten, schmalen Feldwege, in denen der Fuß versinkt und das Rad bis zur Achse im tiefen Sand versackt. Hier an der Siedlscher Zweigbahn liegt die kleine, weltabgeschnittene Station Treblinka, etwas über 60 Kilometer von Warschau entfernt, unweit der Bahnstation Malkini. Dort, wo sich die Eisenbahnlinien von Warschau, Bialystok, Siedlce und Lomza kreuzen. Viele, die 1942 nach Treblinka gebracht worden sind, mögen in Friedenszeiten hier durchgefahren sein und mit zerstreutem Blick die eintönige Landschaft überflogen haben. Immer wieder Kiefern und Sand, Heidekraut, vertrocknetes Gebüsch, dürftige Bahnhofsbauten, Gleise, die sich überschneiden. Und vielleicht hat das gelangweilte Auge der Reisenden flüchtig das einspurige Nebengleis gestreift, das von der Station Treblinka aus zwischen eng herandrängenden Kiefern in den Wald verläuft. Dieses Gleis führt zu einer Kiesgrube, aus der weißer Sand für industrielle und Wohnbauten gewonnen wurde. Die Kiesgrube liegt 4 Kilometer von der Station entfernt in einer Einöde, die von allen Seiten von Kiefernwald umgeben ist. Der Boden ist karg und unfruchtbar, die Bauern bestellen ihn nicht. So ist die Einöde wüst geblieben. Da und dort ist die Erde moosbedeckt, da und dort wachsen dürre kleine Kiefern. Manchmal fliegt eine Dohle oder ein buntschopfiger Wiedekopf vorbei. Dieses kümmerliche Ödland wurde von dem deutschen Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, ausgesucht und für geeignet befunden, hier eine Richtstatt für die ganze Welt zu schaffen, die das menschliche Geschlecht von der urgesellschaftlichen Barbarei bis in unsere unbarmherzige Zeit nie gesehen hat. In Treblinka gab es zwei Lager. Das Arbeitslager Nummer 1, in dem Gefangene verschiedener Nationalität, vor allem Polen, arbeiteten. Und Nummer 2, das jüdische Lager. Lager Nummer 1. Das Arbeits- und Straflager befand sich unmittelbar neben der Kiesgrube, nicht weit vom Waldrand entfernt. Es war ein landläufiges Lager, wie sie von der Gestapo zu Hunderten und Tausenden in den besetzten Ostgebieten errichtet wurden. Es entstand 1941. Sparsamkeit, Genauigkeit, Umsicht und pedantische Reinlichkeit sind keine schlechten Züge, die vielen Deutschen eigen sind. Wenn sie in der Landwirtschaft oder Industrie zur Geltung kommen, tragen sie Früchte. Der Hitlerfaschismus hat diese Eigenschaften zu Verbrechen gegen die Menschheit benutzt. Das Lagergebiet wurde in gleichmäßige Rechtecke aufgeteilt. Und die Baracken standen in schnurgeraden Reihen. Die mit Kies bestreuten Wege wurden von Birken gesäumt. Für das Federvieh gab es ein betoniertes Wasserbecken zum Wäschewaschen für das deutsche Personal Bassins mit bequemen Stufen, außerdem eine mustergültige Bäckerei, ein Friseursalon, eine Garage, eine Tanksäule mit Glasüberdachung und Lagerräume. Fast nach dem gleichen Schema wurde auch das Lubliner Lager in Majdanek angelegt, mit Gärtchen, Trinkwassersäulen, betonierten Wegen. Und genauso hat man in Ostpolen Dutzende andere Arbeitslager geschaffen, in denen sich Gestapo und SS ernsthaft für lange festzusetzen gedachten. Die Anlage dieser Lager offenbart den deutschen Hang zur Genauigkeit und zur jede Kleinigkeit berechnenden Umsicht, den pedantischen Ordnungstrieb, die deutsche Vorliebe für bis in die kleinsten Details ausgearbeiteten Pläne und Schemata. Die Menschen kamen mitunter für nur kurze Zeit in das Arbeitslager. Für 4, 5, 6 Monate. Hierher trieb man Polen, die sich gegen die Gesetze des Generalgouvernements vergangen hatten. Wobei die Gesetzesübertretungen in der Regel unwesentlich waren, weil größere Verstöße nicht lagerhaft, sondern sofortigen Tod zur Folge hatten. Über das Generalgouvernement haben wir ja schon gesprochen. Das sind diese Gebiete, die nicht angeschlossen wurden, aber von den Deutschen besetzt worden sind. Eine Denunziation, eine Verleumdung, ein zufälliges Wort auf der Straße, die Nichterfüllung der Zwangsablieferung, die Weigerung, einen deutschen Fuhrwerk oder Pferd zu überlassen, die Kühnheit eines Mädchens, das Liebesanträge eines SS-Manns zurückwies, der bloße Verdacht auf Sabotage bei der Arbeit. All das brachte Tausende von polnischen Arbeitern, Bauern und Intellektuellen in das Straflager. Männer und Mädchen, Greise, Halbwüchsige und Mütter. Insgesamt sind etwa 50.000 Menschen durch die Lager gegangen. Juden gerieten nur in das Lager, wenn sie erstklassige Handwerker waren. Bäcker, Schuhmacher, Kunsttischler, Maurer, Schneider. Es gab hier alle möglichen Werkstätten, darunter eine gediegene Möbeltischlerei, die Wehrmachtstäbe mit Sesseln, Tischen und Stühlen belieferte. Das Lager Nummer 1 existierte von Herbst 1941 bis zum 23. Juli 1944. Es wurde vollständig liquidiert, als die Gefangenen bereits das dumpfe Dröhnen der sowjetischen Artillerie vernahmen. Am 23. Juli frühmorgens gingen die Wachmannschaften und SS-Leute, nachdem sie sich mit Schnaps Mut angetrunken hatten, daran, das Lager zu liquidieren. Am Abend waren alle Gefangene ermordet und verscharrt. Der Warschauer Tischler Max Lewitt konnte sich retten. Er hatte verwundet unter den Leichen seiner Kameraden gelegen und war bei Anbruch der Dunkelheit in den Wald gekrochen. Er erzählte, wie er in der Grube den Gesang von 30 Jungen aus dem Lager gehört hatte, die vor ihrer Erschießung das Lied »Vaterland, kein Feind soll dich gefährden« anstimmten. Einer der Jungen hatte gerufen, »Stalin rächt uns!« Der Anführer der Jungen, Leibl, den alle im Lager gern hatten, war nach der Salve in die Grube gestürzt und auf ihn gefallen. Er hatte sich noch einmal aufgerichtet und gerufen, »Pan Wachmann, Nitrafil Prosnepana, Jeschiratz!« »Der Pan Wachmann hat nicht getroffen. Bitte nochmal, Pan. Nochmal.« Diese Begebenheit wird also in leicht abgewandelter Form auch in den folgenden Bericht über die Kinder vom Schwarzen Weg mitgeteilt. Das war jetzt eine Note von Grossmann dazu. Man kann jetzt detailliert über die deutsche Ordnung in diesem Arbeitslager berichten, weil zahlreiche Aussagen polnischer Zeugen vorliegen, die seinerzeit aus dem Lager Nummer 1 geflohen oder entlassen worden sind. Wir erfahren von der Arbeit in der Kiesgrube, davon, wie Häftlinge, die ihre Norm nicht erfüllten, den steilen Abhang in die Tiefe gestürzt wurden, lernen die Nahrungsration kennen, 170 bis 200 Gramm Brot, und ein Liter trüber Flüssigkeit, die sich Suppe nannte. Wir hören von Verhungerten, von Aufgedunsenen, die auf Schubkarren hinter den Stacheldraht gebracht und erschossen wurden. Wir hören von den wilden Orgien der Deutschen, wie sie die Mädchen vergewaltigten und ihre unfreiwilligen Liebchen an Ort und Stelle niederschossen. Davon, wie sie die Menschen vom 6 Meter hohen Wachturm herunterwarfen, wie eine betrunkene Gesellschaft nachts aus der Baracke 10 bis 15 Gefangene holte und sich in aller Ruhe dran machte, an ihnen Methoden des Tötens zu demonstrieren, indem sie auf das Herz des Todgeweihten zielten, auf das Genick, die Augen, den Mund, die Schläfen. Wir kennen die Namen der Angehörigen der Lager SS, ihre Charaktere und Besonderheiten, kennen den Lagerführer van Eypen, einen Deutschen aus Holland, der ein unersättlicher Mörder und Wüstling, ein Liebhaber guter Pferde und schneller Ausritte war. Wir kennen den jungen, massigen Stumpfe, der jedes Mal von Lachkrämpfen geschüttelt wurde, wenn er irgendeinen Gefangenen umbrachte oder wenn in seiner Anwesenheit eine Hinrichtung stattfand. Man nannte ihn den lachenden Tod. Der Letzte, der sein Lachen vernommen hat, war Max Levit. Als die Wachmannschaften am 23. Juli auf Stumpfes Kommando die Knaben erschossen. Levit lag damals angeschossen auf dem Boden der Grube. Wir kennen den einäugigen deutschen Swiderski aus Odessa, den Hammermeister. Er galt als unübertrefflicher Spezialist des kalten Mordes, da er innerhalb weniger Minuten mit dem Hammer 15 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren, die als arbeitsunfähig bezeichnet worden waren, erschlug. Wir erkennen den dürren, zigeunerähnlichen SS-Mann Preifi, einen wortkargen Griesgram mit dem Spitznamen der Alte. Er suchte seinen Trübsinn dadurch zu verscheuchen, dass er den Gefangenen am Müllhaufen des Lagers auflauerte, wenn sie heimlich dorthin schlichen, um Kartoffelschalen zu essen. Er zwang sie, den Mund zu öffnen und schoss ihnen dann hinein. Wir kennen die Namen der Berufsmörder Schwarz und Ledecke. Sie hatten ihren Spaß daran, auf die abends von der Arbeit heimkehrenden Gefangenen zu schießen. Täglich ermordeten sie 20, 30 oder auch 40 Menschen. So wurde gelebt in diesem Lager, einem kleineren Majdanek ähnlich, und es mochte scheinen, dass es auf der Welt nichts Grauenhafteres gäbe. Aber die Insassen des Lagers Nummer 1 wussten nur zu gut, dass es noch etwas Schlimmeres, etwas Grauenhafteres gab als ihr eigenes Lager. 3 Kilometer vom Arbeitslager entfernt begannen die Deutschen im Mai 1942 mit dem Bau eines jüdischen Lagers. einer Todesstätte. Der Bau ging schnell voran, über 1000 Arbeiter wurden beschäftigt. In diesem Lager war nichts für das Leben, sondern alles für den Tod bestimmt. Himmler hatte vor, die Existenz dieses Lagers streng geheim zu halten. In einem Kilometer Umkreis wurde auf Passanten, die zufällig vorbeikamen, ohne Warnung geschossen. Deutschen Flugzeugen war das Überfliegen des Gebiets untersagt. Die Opfer, die waggonweise auf einem speziellen Eisenbahngleis herangebracht wurden, ahnten bis zur letzten Minute nicht, welches Schicksal sie erwartete. Die Wachposten, welche die Züge begleiteten, wurden nicht einmal bis an den äußersten Sperrkreis des Lagers herangelassen. Bei der Ankunft nahm die Lager-SS den Transport in Empfang. Er bestand gewöhnlich aus 60 Waggons, die im Wald vor dem Lager in drei Teile gegliedert wurden. Die Lokomotive brachte dann nacheinander jeweils 20 Wagen bis zur Lagerrampe. Die Lokomotive schob die Fracht vor sich her und hielt am Drahtbau an, sodass weder der Lokomotivführer noch der Heizer die Lagergrenze überfuhren. Waren die Waggons in Laden, pfiff der diensthabende und Unteroffizier der SS nach den nächsten, in 20 Meter entfernten stehenden 20 Waggons. Wenn alle 60 Waggons vollständig entleert waren, forderte die Lagerkommandantur telefonisch den nächsten Transport an, während der Leerzug zur Grube rollte, mit Kies beladen wurde und schon mit neuer Fracht in Richtung der Station Treblinka und Malkini rollte. Dabei zeigte sich, wie günstig Treblinka gelegen war. Die Transporte mit den Opfern trafen aus allen vier Himmelsrichtungen ein, vom Westen, Osten, Norden und Süden. Sie kamen aus den polnischen Städten Warschau, Mieczierice, Czechowa, Siedlce, Radom und aus Lomsa, Bialystok, Grodno und vielen Orten Belorusslands, aus Deutschland, der Tschechoslowakei, aus Österreich, Bulgarien und Bessarabien. 13 Monate fuhren die Züge nach Treblinka. Jeder Zug bestand aus 60 Waggons und jedem Waggon war mit Kreide eine Ziffer aufgemalt. 150, 180, 200. Diese Ziffern bezeichneten die Zahl der Menschen, die sich in den Waggons befanden. Eisenbahner und Bauern haben heimlich die Züge gezählt. Ein Bauer aus dem Dorf Wulka, der dem Lager nächstgelegenen Ortschaft, der 62-jährige Kasimir Scherzinski, erzählte mir, dass es Tage gab, wo allein an Wulka aber den Siedlischer Schienenstrang 6 Züge vorbeifuhren und dass im Verlaufe von 13 Monaten kein Tag vergangen ist, an dem nicht mindestens ein Zug durchgekommen wäre. Die Siedlce Linie war aber nur eine von den 4 Bahnlinien, auf denen Treblinka beliefert wurde. Lucian Zukov, ein Eisenbahnarbeiter, den die Deutschen für die Instandhaltung der Zweiglinien von Treblinka zum Lager Nummer 2 abkommandiert hatten, berichtete, dass in der Zeit, während er dort gearbeitet hat, vom 15. Juni 1942 bis August 1943, über dieses Nebengleis von der Station Treblinka täglich 1 bis 3 Züge zum Lager fuhren. Jeder Zug bestand aus 60 Waggons und in jedem Waggon waren nicht weniger als 150 Personen. Solche Aussagen haben wir zu Dutzenden gesammelt. Das eigentliche Lager nahm mit seiner Außenumzäunung, den Speichern für die Sache der Ermordeten, dem Bahnsteig und den übrigen Baulichkeiten nur eine sehr kleine Fläche ein. 780 mal 600 Meter. Wenn man noch einen Augenblick Zweifel hat hinsichtlich des Schicksals der hierher gebrachten Millionen Menschen und noch einen Augenblick annimmt, die Deutschen hätten sie nicht sofort nach der Ankunft getötet, so muss man sich fragen, wo denn diese Menschen, die ihrer Zahl nach der Bevölkerung eines Kleinstaats oder einer großen europäischen Hauptstadt entsprachen, geblieben sind. Das Gelände des Lagers war nämlich so klein, Das hätte man das Leben der eintreffenden Leute auch nur einige Tage geschont. Die Menschenströme, die sich aus allen Ecken Westeuropas, Polens und Belorusslands hinter den Stacheldraht ergossen, hier keinen Platz gefunden hätten. 13 Monate, 395 Tage lang, sind Züge mit Kies beladen oder leer zurückgekommen. Von dem Lager Nummer 2 eingetroffen, ist kein einziger wiedergekehrt. Alles, was nun beschrieben wird, ist nach den Berichten lebender Zeugen zusammengestellt, nach Aussagen von Leuten, die in Treblinka vom ersten Tag der Errichtung des Lagers bis zum 2. August 1943 gearbeitet haben, dem Tag, an dem die totgeweihten Aufständischen das Lager niederbrannten und in den Wald flüchteten. Es gibt die Aussagen verhafteter Wachmänner, die die Berichte der Zeugen Wort für Wort bestätigen und in vielen ergänzen. Ich habe diesen Leuten selbst gegenübergestanden, habe lange und eingehend mit ihnen gesprochen. Ihre schriftlichen Aussagen liegen vor mir auf dem Tisch. Alle diese zahlreichen, aus den verschiedensten Quellen stammenden Zeugnisse stimmen in ihren Details lückenlos überein. Von den Gewohnheiten des Kommandaturhundes Barry bis zur Technik des Mordens und des Tötens am Fließband. Wandern wir also durch die Kreise der Hölle von Treblinka. Wer waren die Menschen, die in den Transporten nach Treblinka gebracht wurden? Bis zum Frühjahr 1942 wurde die gesamte jüdische Bevölkerung Polens, Deutschlands und der Westgebiete Belorusslands in Ghettos gesperrt. In den Ghettos von Warschau, Radom, Czechowa, Lublin, Bialystok, Grodno und in vielen Dutzend anderen kleineren waren Millionen Juden zusammengedrängt. Arbeiter, Handwerker, Ärzte, Professoren, Architekten, Ingenieure, Lehrer, Künstler, Geschäftsleute sowie deren Frauen, Töchter, Söhne, Mütter und Väter. Allein im Ghetto von Warschau gab es ungefähr 500.000 Menschen. Diese Ghettoisierung war der Auftakt zu Hitlers Plan, die Juden auszurotten. Den Sommer 1942, als der Faschismus seine größten militärischen Erfolge erzielen konnte, betrachtete man als den geeigneten Zeitpunkt, den eigentlichen Teil des Programms, die physische Vernichtung, auszuführen. Es ist bekannt, dass Himmler damals nach Warschau kam und die entsprechenden Anweisungen erteilte. Tag und Nacht wurde daran gearbeitet, die Mordstätte in Treblinka zu errichten. Schon im Juli gingen die ersten Transporte aus Warschau und Czechowa nach Treblinka. Den Menschen war mitgeteilt worden, dass sie zu landwirtschaftlichen Arbeiten in die Ukraine gebracht würden. Man erlaubte ihnen 20 Kilo Gramm Gepäck und Lebensmittel mitzunehmen. In vielen Fällen forderten die Deutschen ihre Opfer auf, Fahrkarten nach der Station Obermailan zu kaufen. Mit diesen fingierten Namen bezeichneten die Deutschen Treblinka. Denn die Kunde über den Schreckensort hatte sich bald in ganz Polen verbreitet und somit die SS das Wort Treblinka, wenn sie die Leute in die Züge verlud. Doch die Art des Umgangs mit ihnen ließ kaum Zweifel darüber aufkommen, welches Schicksal die Passagiere erwartete. In einen Güterwagen wurden nicht weniger als 150 Menschen gezwängt, meist waren es 180 bis 200. Während der ganzen Fahrt, die sich manchmal 2 bis 3 Tage hinzog, ließ man die Gefangenen ohne Wasser. Die Menschen litten so furchtbaren Durst, dass sie den eigenen Urin tranken. Für einen Schluck Wasser verlangten die Wachposten 100 Zloty, brachten aber für gewöhnlich kein Wasser, wenn sie das Geld bekommen hatten. Die Leute fuhren eng aneinander gedrückt, manchmal sogar stehend, und in jedem Waggon waren, besonders an den schwülen Sommertagen, am Ziel der Reise einige Greise und Herzkranke bereits verstorben. Da die Türen bis zum Ende der Fahrt nicht ein einziges Mal geöffnet wurden, begannen die Leichen sich zu zersetzen und verpesteten die Luft. Wenn irgendein Passagier nachts ein Streichholz anzündete, feuerte die Wache auf die Wand des Waggons. Der Friseur Abraham Kohn berichtet, dass in seinem Waggon viele Personen durch diese Schießereien verwundet und 5 getötet worden sind. Völlig anders verhielt es sich bei den Zügen, die aus westeuropäischen Ländern, aus Frankreich, Bulgarien, Österreich und anderes, in Treblinka eintrafen. Dort hatten die Menschen nie etwas von Treblinka gehört und glaubten bis zur letzten Minute, dass man sie zu einer Arbeitsstelle bringen würde, zumal die Deutschen ihnen noch auf jede Weise die Annehmlichkeiten des neuen Lebens, das die Umsiedler erwartete, beschrieben hatten. Es trafen einige Transporte ein, in denen die Menschen fest überzeugt waren, dass sie ins Ausland, in neutrale Länder überführt würden. Sie hatten sich für viel Geld bei deutschen Behörden Ausreisevisa beschafft. Einmal lief in Treblinka ein Zug mit englischen, kanadischen, amerikanischen und australischen Bürgern ein, die während des Krieges in Europa und Polen stecken geblieben waren. Nach großen Mühen, verbunden mit hohen Bestechungen, hatten sie die Ausreisegenehmigung in neutrale Staaten erlangt. Züge aus den europäischen Ländern fuhren häufig mit normalen Personenwagen. Die Passagiere führten umfangreiche Gepäckstücke und Koffer mit sich sowie große Vorräte an Nahrungsmitteln. Wenn der Zug auf den Zwischenstationen hielt, stiegen die Kinder der Reisenden aus und fragten, ob man bald in Obermaidan sei. Bisweilen kam ein Transport mit Zigeunern aus Bessarabien oder anderen Gebieten. Einige Male waren es Transporte mit jungen Polen, Bauern und Arbeitern, die an Aufständen oder am Partisanenkampf teilgenommen hatten. Es ist schwer zu sagen, was furchtbarer ist, dem Tod, von dem man weiß, unter entsetzlichen Qualen entgegenzufahren oder vollkommen ahnungslos ob des nahen Untergangs aus dem Coupé-Fenster des Personenwagens zu schauen, während vom Bahnhof Treblinka zur selben Zeit per Telefon Angaben über den eingetroffenen Zug und die Zahl der Neuankömmlinge ins Lager durchgegeben werden. Der letzte Betrug an den Ankömmlingen aus Europa war die Gleisanlage, die zum Todeslager führte. Sie glich einer gewöhnlichen Bahnstation. Auf dem Bahnsteig, auf dem dann jeweils 20 Waggons entleert wurden, befand sich ein Bahnhofsgebäude mit Kassenschaltern, Gepäckaufbewahrung und Gaststätte. Überall hin Hinweise, Züge nach Bialystok, nach Baranovici, Richtung Volkowice einsteigen und so weiter. Beim Eintreffen spielte im Bahnhofsgebäude eine Kapelle. Alle Musiker waren gut gekleidet. Ein Schaffner in Eisenbahneruniform nahm den Passagieren die Fahrkarten ab und ließ sich auf den Bahnhofsplatz hinaus. 3.000 bis 4.000 Menschen mit Säcken und Koffern, ihren Alten und Kranken stützend, betraten diesen Platz. Die Mütter hielten die Kleinen auf den Arm, die größeren Kinder betrachteten an ihren Eltern gedrängt neugierig den Platz. Irgendetwas Beunruhigendes, Unheimliches lag über diesem von Millionen Menschenfüßen zertretenen Platz. Das geschärfte Auge der Leute entdeckte schnell alarmierende Details. Auf dem offensichtlich wenigen Minuten von ihrer Ankunft hastig gesäuberten Boden lagen verstreut noch immer verschiedene Dinge. Kleiderbündel, offene Koffer, Rasierpinsel, emaillierte Kochtöpfe. Wie kam das hierher? Und warum enden gleich hinter dem Bahnsteig die Gleise? Warum wächst dort gelbliches Gras? Und warum ist dort 3 Meter hoher Stacheldraht gezogen? Wo ist die Strecke nach Bialystok, nach Siedlce, Warschau, Volkovic? Und warum lächeln die neuen Wachmannschaften so seltsam, wenn sie die ihre Krawatte zurechneten Männer betrachteten, die ordentlich alten Frauen, die Knaben in ihren mit Matrosenanzügen, die schlanken Mädchen, die es fertiggebracht haben, während dieser Reise adrett gekleidet zu bleiben, die jungen Mütter, die liebevoll die Kissen ihrer Kleinsten glatt streichen? All diese Wachmänner in den schwarzen Uniformen und die Unteroffiziere der SS glichen Treibern, die eine Herde in den Schlachthof jagen. Für sie waren die Ankömmlinge keine Menschen aus Fleisch und Blut, und sie lächelten unwillkürlich, wenn sie so etwas wie Verschämtheit bemerkten. Liebe, Angst, Sorge um die Angehörigen, um die Habseligkeiten. Es kam ihnen komisch vor, dass die Mütter ihren Kindern die Jäckchen zurechtrückten und sie tadelten, wenn sie ein paar Schritte weit wegliefen. Dass die Männer sich die Stirn mit dem Taschentuch trockneten und Zigaretten anzündeten, dass die jungen Mädchen ihre Haare ordneten und sich erschreckt die Röcke festhielten, weil ein Windstoß sie hochwirbelte. Es kam ihnen komisch vor, dass die Greise sich noch einmal zum Ausruhen auf die Koffer setzen wollten, dass einige Leute Bücher unter den Arm geklemmt hatten und die Kranken sich den Hals mit einem Schal umwickelten. Täglich passierten bis zu 20.000 Menschen Treblinka. Tage, an denen nur 6.000 bis 7.000 vom Bahnhof kamen, zählten als ruhige Tage. 4 bis 5 Mal am Tag füllte sich der Platz mit Menschen. Und diese Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden, die fragenden, verstörten Augen, all diese jungen und alten Gesichter, die schwarzgelockten und blondhaarigen Schönen, die krummen, gebückten, kahlköpfigen Greise, die schüchternen Halbwüchsigen, alle verschmolzen zu einem einzigen Strom, der Vernunft und wunderbares Wissen, jugendfräuliche Liebe und kindliches Nichtbegreifen, den Husten der Alten und die Herzen der Menschen verschlang. Und wieder fielen in diesen kurzen Augenblicken den Menschen auf dem Platz unverständliche, sie beunruhigende Kleinigkeiten auf. Was ist dort, hinter der riesigen 6 Meter hohen Wand, die mit welken Kiefernzweigen und mit Bettdecken fest abgedichtet ist? Die Bettdecken erregten Misstrauen. Gesteppt sind sie, mehrfarbig, mit Seide oder Kattun bezogen, sie ähneln dem Bettzeug der Ankömmlinge. Wie sind diese Decken hierher geraten? Wer hat sie gebracht? Und wo sind die Besitzer dieser Bettdecken? Warum brauchen sie keine Bettdecken mehr? Und wer sind diese Leute mit den hellblauen Armbinden? Alles in der letzten Zeit Durchdachte geht wieder durch den Kopf. Die Aufregung, die flüsternd weitergegebenen Gerüchte. Nein, nein, es kann nicht sein. Und der Mensch weiß den schrecklichen Gedanken von sich. Die Unruhe auf dem Platz hält ein paar Augenblicke an, vielleicht 2 bis 3 Minuten, bis alle Ankömmlinge den Bahnsteig verlassen haben. Dabei gibt es immer einen gewissen Stau. In jedem Schub sind körperlich Behinderte, Lahme, Greise und Kranke, die kaum die Füße heben können. Aber nun sind alle auf dem Platz. Ein Unterscharführer, Unteroffizier der Waffen-SS, fordert die Ankömmlinge laut und abgehackt auf, ihre Sachen auf dem Platz abzustellen und sich in die Badeanstalt zu begeben und dabei nur ihre Ausweispapiere, Wertsachen und die nötigen Waschutensilien mitzunehmen. Sofort tauchen Dutzende von Fragen auf. Soll man Wäsche mitnehmen? Soll man die Bündel aufknoten? Werden die Sachen, die auf dem Platz abgestellt sind, nicht durcheinander geraten und nicht abhanden kommen? Aber eine eigentümliche Kraft zwingt die Leute zu schweigen und eilig, ohne zu fragen, ohne sich umzuschauen, auf die Öffnung in der 6 Meter hohen, mit Zweigen getarnten Stacheldrahtwand zuzugehen. Sie kommen an spanischen Reitern vorbei, an Stacheldraht in dreifacher Mannshöhe, einen 3 Meter breiten Panzergraben, an ausgelegten Knäueln feinen Stacheldrahtes, in denen sich die Füße der Fliehenden verhaken wie Fliegenbeine im Spinnennetz, und wieder an einer viele Meter hohen Wand aus Stacheldraht. Ein furchtbares Gefühl packt sie, das Empfinden, verloren, hilflos preisgegeben zu sein. Weder Flucht noch Umkehr noch Kampf sind möglich. Von niedrigen Holztürmen sind auf sie die Läufe großkalibriger Maschinengewehre gerichtet. Soll man um Hilfe schreien? Aber rundum stehen ja SS-Leute, Wachmänner mit automatischen Gewehren, Handgranaten, Pistolen. Unterdessen knoten auf dem Platz vor dem Bahnhof 200 Arbeiter mit hellblauen Armbänden schweigsam, schnell und geschickt die Bündel auf, öffnen die Körbe und Koffer, lösen die Riemen von den Reisedecken. Das Sortieren und Abschätzen der abgestellten Sachen von der soeben eingetroffenen Gruppe ist in vollem Gange. Sorgfältig verpackte Nähkästchen fliegen auf den Boden. Garnrollen, Kinderhöschen, Hemden, Bettlaken, Jumper, Taschenmesser, Rasierapparate, verschnürte Briefpäckchen, Fotos, Fingerhüte, Parfümflaschen, Spiegel, Häubchen, Schuhe, dicke wattierte Stiefel, die vor dem Frost schützen sollten. Damenhalbschuhe, Strümpfe, Spitzen, Schlafanzüge, Pakete mit Butter, Kaffee, Kakaoschachteln, Betgewänder für den Gottesdienst, Leuchter, Bücher, Zwieback, Geigen, Spielzeugwürfel. Man muss schon geübt sein, um in kürzester Zeit tausenderlei Gegenstände sortieren und bewerten zu können. Die einen für die Abfertigung nach Deutschland, die anderen, es waren zweitrangige, abgetragene und gestopfte Sachen, zum Verbrennen. Wehe dem Arbeiter, der sich irrte und einen alten Fieberkoffer zu den Haufen der für Deutschland ausgewählten ledernen Reißeltaschen stellte oder ein paar nagelneue Pariser Strümpfe auf den Berg geflickter alter Socken warf. Der Arbeiter konnte sich nur einmal irren, für ein zweites Mal gab man ihm keine Gelegenheit. 40 SS-Leute und 60 Wachmänner arbeiteten beim Transport, so hieß es in Treblinka, dieses erste Stadium. Der Empfang der Züge, die Begleitung des Schubs auf dem Bahnhof und auf dem Platz, die Kontrolle der Arbeiter, die Sachen sortierten und abschätzten. Dabei steckten die Arbeiter oft heimlich hinter den Rücken der Wachmänner ein in den Esspaketen gefundenes Stück Brot, Zucker und Konfekt in den Mund. Das war nicht gestattet. Erlaubt war, sich nach der Arbeit Gesicht und Hände mit Eau de Cologne und Parfum abzureiben. Wasser war in Treblinka knapp und nur die Deutschen und die Wachmänner bekamen es zum Waschen. Ja, dies hat vielleicht schon mal einen Eindruck in die Atmosphäre von Treblinka gegeben und was die Menschen dort gefühlt haben mögen, können wir uns mit ein wenig Empathie hier vorstellen. Ihre Sachen wurden wohl organisiert zur anderen Verwendung gebracht. Und sie kamen auch niemals wieder zurück. Ja, das nächste Mal werden wir den ganzen Komplex noch etwas genauer betrachten. Vielleicht hier noch aus dem Text noch etwas vorlesen.